Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 10. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiliget eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Jammert und klagt und weint, euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob es jemanden unter uns gibt, der sich einmal gefragt hat, wie denn wohl die Gläubigen, an die Jakobus diesen Brief geschrieben hat, auf seine Worte reagiert haben, besonders solche, die in diesen Sünden, von denen er spricht, lebten. Widersprachen sie oder kamen sie zur Einsicht? Jakobus nimmt ja hier kein Blatt vor den Mund. Er nennt sie Ehebrecherinnen, abtrünnige, wörtlich Ehebrecherinnen, weil sie die Dinge dieser Welt, die sie mit ihren Sinnen wahrnehmen konnten und die sie unbedingt haben wollten, die sie sehnlichst begehrten, lieber hatten als Gott oder zumindest genauso lieb hatten wie Gott. Kapitel 4, Vers 4, nochmal einmal dazu, ihr Abtrünnigen oder ihr Ehebrecherinnen. Wir denken daran, dass Jakobus hier auf ein Bild zurückgreift, das im Alten Testament für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel stand. Die Beziehung zwischen Mann und Frau. Deshalb nennt er sie hier Ehebrecherinnen. Wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Er tadelt sie deshalb als Wankelmütige, als solche, die nicht ungeteilten Herzens auf Gott ausgerichtet waren. Und er nennt sie Sünder. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Wenn er hier vom Sündersein spricht, dann denkt Jakobus nicht an das grundsätzliche Sündersein des Menschen. In diesem Sinne sind sie alle Sünder und waren sie alle Sünder und gleichzeitig eben Gerechte vor Gott. Das ist das, was die Reformatoren so gelehrt haben. Wir sind, was unsere von Adam überkommene Natur angeht, Sünder und bleiben es auch. Und gleichzeitig sind wir um des Erlösungswerkes Christi willen vor Gott gerecht. Sünder und Gerechte zugleich. Das meint Jakobus hier nicht, sondern er spricht davon, dass Gläubige in der Gemeinde damals, in den Versammlungen damals, in ganz konkreten Sünden lebten. Gerade auch in der Freundschaft zur Welt, die sie offenbar genauso oder vielleicht sogar noch mehr liebten als Gott. Darum geht es ihm hier und deshalb nennt er sie Sünder. Er lebt in der Sünde. Er lebt ein Leben, das Gott nicht ehrt, das ihn nicht verherrlicht. Alles, was wir mehr lieben als Gott, bezeichnet die Bibel als geistlichen Ehebruch. Und verwirft es aufs Allerschärfste als sündiges Leben. Das sind allerdings schwere Geschütze, die Jakobus hier auffährt. Ob sie sich das sagen ließen oder ob sie weiterhin in ihrem Hochmut, in ihrer Widerspenstigkeit verharrten, das ist die Frage. Das erfahren wir hier nicht. Wenn wir an den zweiten Korintherbrief denken, da hat Paulus ja auch vieles zu beanstanden in der Gemeinde zu Korinth. Es gab große Probleme, aber da erfahren wir, dass zumindest ein Teil der Gemeinde Buße getan hatte. Dass sie sich vor Gott gedemütigt hatte. Andere wiederum nicht. Hier erfahren wir nichts davon, welche Reaktion von Seiten der Gläubigen, die diesen Brief gelesen bzw. diesen Brief gehört hatten. Er wurde ja vorgelesen, sicherlich. Wir erwarten nichts, wir erfahren nichts von den Reaktionen, die damals geschehen sind. Alle Ermahnungen, die Jakobus ausspricht, sind nur dann erfolgversprechend, wenn sie zunächst einmal zur Einsicht führen, zur Einsicht ihres notvollen Zustandes. Geistliches Verständnis, Einsicht in den Willen Gottes ist immer eine grundlegende Voraussetzung dafür, dass positive Veränderungen in unserem Glaubensleben geschehen. Das Wort, das an verschiedenen Stellen im Neuen Testament im Grundtext für Ermahnen bzw. für Zurechtweisen steht, das Wort nuteteo, beinhaltet, dass man durch Worte auf die Vernunft eines Menschen einwirkt, sodass er zur Einsicht kommt. Kommt ein Mensch nicht zur Einsicht, so sind letztlich alle Ermahnungen vergeblich. Das ist ganz wichtig. Das wissen wir aus der Kindererziehung, das wissen wir aber auch aus unserem persönlichen Leben. Da, wo wir einsichtig geworden sind in bestimmten Fragen, in bestimmten Angelegenheiten, da kann uns geholfen werden. Da kann man uns sagen, so und so geht es jetzt weiter oder kann es weitergehen. Aber wo ein Mensch nicht zur Einsicht kommt, da ist die Sache schwierig und bleibt die Sache auch schwierig. Also Einsicht ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass die Ermahnungen, die ausgesprochen werden, hier speziell die Ermahnungen in der Heiligen Schrift, Frucht bringen, Frucht tragen. Und ob ein Mensch zur Einsicht gelangt, das hängt allerdings entscheidend von seiner Herzensstellung ein. Ganz entscheidend von seiner inneren Einstellung. Wir können uns die größte Mühe geben, einen Menschen von der Wahrheit zu überzeugen. Wenn er nicht dazu bereit ist, einsichtig zu sein, sind alle Anstrengungen umsonst. Zumindest sollte die Bereitschaft sein, die Bereitschaft vorhanden sein zur Einsicht. Es kann ja durchaus auch sein, dass man einen Menschen überzeugen will und er kommt, nachdem er sich prüft, zu dem Ergebnis, ja, eigentlich habe ich keinen Grund, da irgendwelche Veränderungen vorzunehmen. Das kann ja auch sein. Aber grundsätzlich sollte die Bereitschaft zur Korrektur da sein, grundsätzlich die Bereitschaft zur Einsicht. Das ist außerordentlich wichtig. Sonst sind alle Anstrengungen, einen Menschen zurechtzubringen, vergeblich. Ein Beispiel dafür ist die innere Einstellung derer, mit denen der Prophet Jesekiel es in der damaligen Zeit zu tun hatte. Wir wollen uns das einmal anschauen. Wir lesen davon in Kapitel 3, Jesekiel Kapitel 3, die Verse 4 bis 7. Eine außerordentlich wichtige, wegweisende Stelle. Gott sprach zu mir, du Menschenkind, geh hin zum Hause Israel und verkündige ihnen meine Worte. Denn ich sende dich ja nicht zu einem Volk, das unbekannte Worte und eine fremde Sprache hat, sondern zum Hause Israel, nicht zu vielen Völkern, die unbekannte Worte und eine fremde Sprache haben, deren Worte du nicht verstehen könntest. Und wenn ich dich zu solchen sendete, und jetzt kommt's, ja, wenn ich dich zu solchen sendete, würden sie dich doch gerne hören. Aber das Haus Israel will dich nicht hören, denn sie wollen mich nicht hören. Denn das ganze Haus Israel hat harte Stirnen und verstockte Herzen. Was will Gott damit sagen? Gott sagt zu Hesekiel, ich sende dich zu einem Volk, das dich durchaus verstehen kann, das deine Sprache spricht, zum Hause Israel. Aber sie wollen nicht hören. Wenn ich dich zu einem fremden Volk oder zu fremden Völkern schicken würde, die dich im Grunde genommen gar nicht verstehen könnten, wo die Sprachbarriere ein großes Problem darstellen würde, sie würden dich hören, sie würden dich auch verstehen. Und die Frage ist, warum, wieso? Normalerweise würden wir sagen, Menschen, die unsere Sprache sprechen, können uns verstehen und andere können uns nicht verstehen. Aber der Herr sagt es hier umgekehrt. Warum? Weil das Volk Israel ein hartes Herz hatte, ein verstocktes Herz. Es hat eine harte Stirn und verstockte Herzen. Und deshalb verstanden sie den Propheten Hesekiel nicht, oder besser gesagt, sie verstanden Gottes Stimme nicht, obwohl in ihrer Sprache zu ihnen gepredigt wurde, durch Hesekiel. Und an dieser Stelle sehen wir, worauf es letztlich ankommt. Es kommt auf die Herzenseinstellung des Menschen an. Der letzte Grund dafür, dass Menschen Gottes Wort nicht verstehen, liegt also nicht am unverständlichen Reden, sondern an der Herzenshaltung der Hörer. Nun könnte man sagen, ja, letztlich ist es ja Gott, der die Herzen öffnet, das stimmt. Durchaus, wenn Gott nicht die Herzen anrührt, versteht kein Mensch etwas von göttlichen Dingen. Der natürliche Mensch versteht nicht, nimmt nicht wahr, was Gott ihm zu sagen hat, aber es gibt Menschen, die darin beharren, ganz bewusst darin beharren, und es gibt andere, die durch Gottes Gnade ihre Herzen öffnen und bereit sind zur Einsicht, zum Verständnis. Es geht also um die Herzenshaltung der Hörer. Es ist nicht eine Frage des Intellekts, sondern des Herzens. Ich kannte eine junge, behinderte Frau, die gerne das Wort Gottes hörte und es auch verstand. Sie war geistig behindert. Aber sie hatte ein geistliches Verständnis. Geistig behindert mit einem geistlichen Verständnis. Sie hatte eine tiefe, innige Frömmigkeit. Eine wunderbare Sache. Wir sehen also, worauf es ankommt. Es kommt auf die Herzenshaltung des Menschen an. Das ist das Entscheidende. Lloyd-Jones erzählt, dass er einmal während einer Krankheitszeit einen Brief bekam von einem 12-jährigen Mädchen. Sie schrieb auch im Namen ihres Bruders. Und dieser Brief hat einen großen Eindruck auf ihn gemacht. Dieser Brief hat ihn sehr erfreut. Lloyd-Jones war ja ein Mann, dessen Predigten sehr anspruchsvoll gewesen sind. Er gab immer wieder viele Begründungen an und auch Argumentationen, womit er sehr zurückhaltend war. Das waren irgendwelche Beispiele, irgendwelche Geschichten. Das kann auch mal wichtig sein. Spurgeon hat viel davon Gebrauch gemacht. Mach ein Fenster dran, ja, durch das das Licht hineinfällt auf die Wahrheiten des Wortes Gottes. Ein Beispiel, ein Gleichnis. Unser Herr Jesus hat auch in Gleichnissen gesprochen, kann manchmal sehr hilfreich sein, um eine bestimmte Wahrheit zu verstehen. Aber ein Haus beispielsweise besteht nicht nur aus Fenstern. Im Gegenteil, die Fenster machen das Eigentliche des Hauses nicht aus. Sie sind wichtig, aber sie machen es nicht aus. Lloyd-Jones war sehr sparsam im Umgang mit Beispielen, mit Gleichnissen und dergleichen. Er brachte umso mehr Begründungen und Argumentation. Und deshalb waren seine Predigten verhältnismäßig anspruchsvoll. Nun schreibt er zum Thema, inwieweit darf die Kirchenbank die Kanzel bestimmen? Das war eine wichtige Frage, ja? Inwieweit darf die Kirchenbank, dürfen die Zuhörer die Predigt bestimmen, die Kanzel bestimmen? Er schreibt dazu Folgendes und nimmt dabei Bezug auf den Brief, den dieses Mädchen an ihn geschrieben hatte. Nehmen wir dann dieses Geschwätz über die allgemeine Unfähigkeit der Leute, sich Predigten und insbesondere lange Predigten anzuhören. So denkt ja der moderne Mensch, ja, man kann es den Menschen in unserer Zeit nicht mehr zumuten, über einen längeren Zeitraum still zu sitzen und zuzuhören auf das Wort Gottes. Das nennt er Geschwätz. Vor einem Jahr war ich krank und zu dieser Zeit erhielt ich etliche Briefe. Der Brief, den ich immer mehr als alle anderen schätzen werde, ist dieser. Ich sollte sagen, dass nach modernen Maßstäben gemessen meine Ideen über die Predigt allesamt verkehrt sind. Ich neige dazu, lange zu predigen, etwa 45 Minuten, und ich neige gewiss nicht dazu, meine Zeit mit dem Erzählen von Geschichten zu verbringen. Der Brief, den ich so schätze, stammte von einem kleinen Mädchen im Alter von 12 Jahren, das mir in ihrem eigenen Namen und im Namen ihres Bruders schrieb. Ihre Eltern wussten nichts davon. Sie schrieb, dass sie für meine Gesundung beteten und hofften, dass ich bald wieder zurück auf der Kanzel sein könnte. Dann gab sie mir den Grund dafür an, und das ist es, was mir so sehr gefallen hat. Sie sagte, weil sie der einzige Prediger sind, den wir verstehen können. Ein Mädchen im Alter von 12 Jahren. Was war das Geheimnis? Warum verstand sie ihn und auch ihr Bruder? Weil die Herzenshaltung in Ordnung war. Darauf kommt es an. Wir können noch so klar und deutlich predigen, noch so verständlich, noch so viel Mühe geben, uns Mühe geben, verständlich zu reden. Wenn die Herzenshaltung der Zuhörer nicht stimmt, werden sie nichts verstehen. Wir können moderne Bibelübersetzungen nehmen. Und ich sage nicht grundsätzlich etwas dagegen, solange sie wirklich grundtextbezogen sind und nicht über das Geschriebene hinausgehen. Aber es wird alles nichts nutzen. Letztlich hängt es von der Herzenseinstellung des Menschen ab. Ob er geistliche Einsicht gewinnt, geistliches Verständnis gewinnt oder aber nicht. Also wollen wir darum beten, dass es geschieht durch den Heiligen Geist. Das ist das Entscheidende, das lernen wir hier aus dem Propheten Hesekiel. Und das war wichtig auch im Zusammenhang mit dem Brief, den Jakobus an die Gläubigen geschrieben hat. In der damaligen Zeit, es kam jetzt alles darauf an, in welch einer Herzenseinstellung sie dieses Wort aufnahmen. Und es sind starke Worte. Wenn wir uns nochmal den Jakobusbrief im Zusammenhang durchlesen, dann spüren wir etwas davon. Aber ich muss sagen, bei der Betrachtung dieses Wortes ist mir dieser Brief ganz, ganz kostbar geworden. Das sollte uns allen ergehen, obwohl Jakobus seinen Finger in einer sehr strengen Weise auf die wunden Stellen in der Gemeinde Jesu legt. Unser Herr Jesus hat einmal gesagt, wenn jemand will, des Willen tun, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst rede. Wenn jemand bereit ist, sich dem Herrn zu unterwerfen, wenn jemand bereit ist, den Willen Gottes zu tun, auch wenn er ihn noch gar nicht kennt, wenn diese Bereitschaft da ist, so wird der Betreffende erfahren, er wird inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich, sagt der Herr Jesus, aus meinem eigenen herausrede, menschliche Dinge weitergebe. Johannes Kapitel 7, Vers 17. Und darum geht es zunächst einmal hier in unserem Abschnitt darum, dass man sich dem Willen Gottes völlig unterwirft. Weil das ist natürlich etwas, was nur ein Gläubiger tun kann. Diese Briefe sind an Gläubige geschrieben. Ein Ungläubiger kann sich nicht Gott unterwerfen, das ist unmöglich. Er muss erst zum Glauben kommen an Christus. Er braucht erst Vergebung seiner Sünden. Er muss erst begriffen haben, dass Gott die Gottlosen gerecht macht durch das, was Jesus am Kreuz für sie getan hat. Dann kann er sich Gott ganz ausliefern und sich ganz unter den Willen Gottes begeben. So seid nun Gott untertan, unterwerft euch Gott. Das ist es, was Jakobus hier meint. Und das bedeutet zunächst einmal die Aufgabe des der Weltliebe zugrunde liegenden Hochmutes. Jeder Weltliebe liegt letztlich der Hochmut, der Stolz des menschlichen Herzens zugrunde. Was Weltliebe ist, darüber haben wir am vergangenen Sonntag geredet. Nicht, dass wir die Dinge dieser Welt nicht genießen dürfen, aber der Erste, der uneingeschränkt Erste, der konkurrenzlos Wichtige soll für uns der Herr Jesus sein und sein Wort. Das muss klar sein, das muss oben anstehen. So beten wir es immer wieder im Vater unser. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Da geht es in erster Linie um Gott und um seine Sache. Und dann dürfen wir die Dinge in dieser Welt gebrauchen. Immer mit einem gewissen Abstand, wie Paulus das lehrt im 1. Korintherbrief. Wir haben als solche, die, ja, die es nicht hätten, so sagt Paulus. Wir gebrauchen die Dinge dieser Welt immer mit einem gewissen Abstand. Ein Christ kann nie in den Dingen dieser Welt gänzlich aufgehen. Das geht nicht. Das ist nicht mehr möglich. Es sei denn, er entfernt sich vom Herrn. Dann gewinnt er die Dinge dieser Welt wieder in einer ungesunden Art und Weise lieb. Lieber als den Herrn selbst. Also der Hochmut liegt zugrunde. Der Hochmut, der Gott widersteht, weil er unabhängig von Gott leben will. Und wir erinnern uns an 1. Mose Kapitel 3, wo uns der Sündenfall geschildert wird. Was war die eigentliche Ursache, dass der Mensch hier der Schlange sein Ohr lieh? Er wollte unabhängig werden von Gott, seinen eigenen Weg gehen. Die Dinge begehren nicht unter Gott, sondern unabhängig.